zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Über dieses Thema, das ich mir ausgesucht habe, beziehungsweise das wir verabredet haben zu sprechen, ist für mich eine ganz eigentümliche Herausforderung, weil ich dafür tendenziell ja nur eine Stunde Zeit habe. Und da ich nun dieses Jahr, dem ich in München bin, seit Ende Februar eigentlich permanent über das nachgedacht habe, worüber ich heute Abend spreche, habe ich natürlich den Kopf voll von Überlegungen, die allerdings dann auch bruchstückhaft sind und bei denen man sich fragen muss, ob das überhaupt sinnvoll passt oder ob man das besser hintanstellt. Also das war nicht ganz einfach für mich, etwas zusammenzuschneiden, was tendenziell in das Korsett von 60 Minuten passt. Und damit es auch wirklich passt, lege ich mir auch meine Armbanduhr hierher. Ich beginne mit ein paar Vorbemerkungen. Ich sage Ihnen das mal so als Orientierung. Da ich das nicht mag mit so PowerPoint, wo man dann den Vortrag da in Titeln sieht, dann wird ein erster Teil über einen postimperialen Raum sein. Da sehen wir auch dann Karten dazu. Zweiter Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, was eine revisionistische Macht ist und wie man sie befrieden kann, um dann schließlich abschließend die Frage aufzunehmen, wie wir uns mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die veränderte Weltordnung des 21. Jahrhunderts oder seien wir etwas bescheidener der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts vorstellen können. Aber ich fange mal mit den Vorbemerkungen an. Das sind vier. Erstens, wenn ich die nachfolgenden Überlegungen unter die Überschrift nach dem Ukraine-Krieg gestellt habe, dann nicht in der Erwartung, dass dieser Krieg bald zu Ende gehen wird, sondern im Hinblick auf die grundlegenden Veränderungen, die dieser Krieg weltweit und vor allen Dingen für Europa haben wird. Also sozusagen, wenn wir uns vorstellen, dieser Krieg geht zu Ende, wie auch immer, das ist nicht leicht zu sagen, der kann ja auch in der Weise fortgeführt werden, dass die russischen Truppen aus dem ukrainischen Territorium herausgedrängt werden, aber der Krieg fortgeführt wird durch permanente russische Raketenangriffe auf ukrainische Infrastruktur. Ob das dann nach dem Ukraine-Krieg oder noch in dem Ukraine-Krieg ist, das sind auch schwierige Fragen. Also was ist hier überhaupt das Ende? Zweitens, wenn von einer Weltordnung die Rede ist, gibt es neben dem russischen Agieren, sprich der neuen Relevanz militärischer Macht im Portfolio der Machtsorten eines Akteurs, weitere Entwicklungen, die zu bedenken sind. Zwei will ich herausstellen, nämlich erstens den Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan vor gut einem Jahr und der wesentlich mit Symboliken ausgetragene Konflikt um Taiwan. Die gehören eigentlich mit in den Kontext der Veränderung der Weltordnung. Wir sind jetzt sozusagen ein bisschen gebannt mit unserem Blick auf die Russen und die Ukrainer, aber das andere gehört auch dazu. Ich denke, Kabul im August des vergangenen Jahres ist auch darum bedeutsam, nicht sozusagen wegen der schrecklichen Bilder, sondern weil es der Endpunkt der amerikanischen Bereitschaft ist, der Hüter einer Ordnung zu sein. Also etwas zu betreiben, was man vielleicht Investment in Common Goods, also investieren in Gemeingüter, nennen kann. Da werde ich schon noch mal drauf zu sprechen kommen. Also sozusagen viele Veränderungen, die wir fokussieren über den Blick auf die Ukraine. Drittens. Die in der Debatte um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine weithin unbemerkt gebliebene Verschiebung der politischen Gewichte in Europa spielt eine Rolle. Deutschlands Gewicht in Europa ist bisher wesentlich wirtschaftlicher oder fiskalischer Art gewesen. Sie sagen die Vorstellung, okay, wir können die Deutschen in Europa als die bevölkerungsmäßig vom Bruttoinlandsprodukt her und sonstigen Indikatoren stärkste Macht eigentlich ertragen, aber wir können sie nur ertragen, solange sie ihren Einfluss auf wirtschaftliche Macht und fiskalische Macht beschränken. Und das ist hingenommen worden, mitunter mit Zähneknirschen. Aber was passiert eigentlich in Europa, wenn die Bundesrepublik an militärischem Gewicht gewinnt? Und das tut sie im Augenblick. Im Verlaufe des Ukraine-Krieges hat Deutschland ein solches Gewicht gewonnen, paradoxerweise gerade dadurch, weil es sich in dieser Frage sehr zurückgehalten hat und nicht gezeigt hat, also keine Führungsfunktion übernommen hat. Und es hat dieses Gewicht gewonnen, nicht unbedingt durch seine eigenen militärischen Fähigkeiten, sondern als Rüstungsproduzent. Nicht von britischen, französischen oder italienischen Kampf- und Schützenpanzern ist fortgesetzt die Rede, nicht einmal von US-amerikanischen, sondern von deutschen. Sozusagen ein Kernelement gewissermaßen der deutschen Rüstungsproduktion, solche Fahrzeuge zu bauen, gepanzerte Fahrzeuge. Mit der neuen Bedeutung der Landes- und Bündnisverteidigung anstelle der Out-of-Area-Einsätze, die in den letzten 20 Jahren ja zentral gewesen sind, sind die Einflussverhältnisse in Europa also noch einmal verschoben worden. Und das hat erhebliche Folgen für die deutsche Politik, die vor der Herausforderung steht, auf der einen Seite Führung zu übernehmen. Das ist sicherlich was anderes, als permanent zu sagen, es gibt keinen deutschen Sonderweg. Nicht? Die Formel, es gibt keinen deutschen Sonderweg, ist ja gewissermaßen nichts anderes als die Camouflage dessen, dass sich alle hinter den Bäumen versteckt halten und schauen, dass keiner sich zeigt. Und wer sich zeigt, nicht, der geht dann einen Sonderweg. Einerseits das, also Führung zeigen zu müssen, aber gleichzeitig das in einer Weise besonnen und klug und weitsichtig zu tun, dass es friedensfördernd ist und nicht kriegsfördernd, erstens. Und zweitens, dass es auch auf die anderen europäischen Mächte, die anderen Großen in Europa, die aber ein bisschen kleiner sind als die Deutschen und die ganz Kleinen, nicht abschreckend, verschreckend wirkt, sodass das, was man aus der Geschichte beobachten kann, ein starkes Deutschland provoziert im Prinzip europäische Koalitionen gegen es, sodass das nicht eintritt. Viertens, nach der Pandemie hat der Krieg die Verwundbarkeit der globalen Handelsketten gezeigt. Also nicht allein der Krieg, sondern auch die Pandemie hat das gezeigt, nicht? Aber das Vertrauen, das relativ lange da war, dass globale Handelsketten gewissermaßen so etwas wie Einflussgebiete, Zugriff auf Rohstoffe, auf Märkte und derlei mehr ja überflüssig machen, dass sie gewissermaßen den Zwang zu geopolitischem Agieren im Hinblick auf ganz bestimmte Gebiete relativieren, das mag sich sogar gezeigt haben, dass das funktioniert. Aber mit der Pandemie und jetzt dem Krieg und den Gefühlen der Abhängigkeit zeigt sich auch, dass globale Handelsketten nicht nur eine Lösung, sondern zugleich auch ein Problem sind. Deswegen wird es hier zu einer Neutarierung kommen. Eine Neutarierung, die entlang der Entkoppelung des, wenn Sie so wollen, ozeanischen Wirtschaftskreislaufs, also des Westens, gegenüber dem Euroasiatischen, würden die Russen gerne sagen, aber es ist zunächst einmal wesentlich ein asiatischer Wirtschaftskreislauf, wenn die beiden entkoppelt sind, wenn westliche Technologie, auf die Russland angewiesen ist, dort nicht mehr hinkommt und wenn die Rohstoff- und Energieträger aus Russland auf die Europa angewiesen, Klammer auf, gewesen, Klammer zu, ist, bei uns nicht mehr ankommen. Aber auch im Hinblick etwa auf etwas, was die Journalisten heute so mit Erstaunen feststellen, dass die Welt in hohem Maße abhängig ist von ukrainischem Getreide und Speiseöl. Mein Gott, wie geschichtsvergessen. In gewisser Hinsicht haben die Deutschen zweimal Krieg geführt, um die Ukraine, um gewissermaßen an das Korn der Ukraine und die Fette der Ukraine heranzukommen. Nicht? Im Ersten Weltkrieg als Ersatz für dies abgeschnitten werden von dem atlantischen Wirtschaftskreislauf und im Zweiten Weltkrieg sozusagen von vornherein mit dieser Absicht. Also sozusagen, kann auch sein, es ist ein gutes Zeichen, dass das vergessen gegangen ist. Es ist ein Zeichen der Friedlichkeit und des Funktionierens des Austausches. Aber die Erfahrung jetzt zeigt, so ohne weiteres klappt das halt nicht, oder? Schiller, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Sie erinnern sich, das ist bei Wilhelm Tell zu finden. Also wirtschaftliche Verwundbarkeiten sind zu einem zentralen politischen Druckmittel geworden, wie wir das in den letzten Monaten tagtäglich beobachten konnten. Nicht nur von russischer Seite, sondern auch von unserer Seite gegenüber Russland. Das aber heißt natürlich, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten ihre Unschuld, ihre politische Unschuld verloren haben und wir anders auf sie schauen und anders mit ihnen umgehen werden. In Reaktion darauf, ich glaube, das ist keine riskante Prognose, wird es zu einem Rückbau der globalen Wirtschaftsverflechtungen kommen, einem Rückbau und keinem Abbau, aber sicher einem Rückbau. Ziel dabei ist, die Wirtschaftskreisläufe in sich wieder robuster zu machen. Also vermutlich an die Stelle von Globalität, Regionalität und wenn der Begriff nicht so vernutzt wäre, großräumige Wirtschaftskreisläufe zu setzen. Ach, jetzt habe ich doch noch eine fünfte Vorbemerkung. Manche von uns haben zeitweilig geglaubt und glauben das ja auch zum Teil immer noch, wenn der Krieg zu Ende sei, werde alles wieder so werden, wie es vor dem Krieg gewesen ist. Also ganz viele von denen, auch ein Kollege aus meinem Institut in der Humboldt-Universität in Berlin, die sind wirklich der Auffassung, dass wenn man möglichst schnell verhandelt oder diesen Krieg durch Verhandlungen beendet, wie auch immer die zustande kommen und zu welchem Ergebnis sie führen, dann sei alles wieder so, wie es vor dem 24.02. gewesen ist. Sie werden sehen, ich gehe da nicht mit, mit einer anderen Auffassung. Ich halte das für einen verheerenden, verhängnisvollen Irrglauben. Der Ukraine-Krieg wird, gleich wie er ausgeht, Spuren hinterlassen, Veränderungen bewirken, die sich nicht so schnell vergessen lassen und die bleiben werden. Wir werden in Deutschland, in Europa, auf Jahre hinaus, vermutlich für Jahrzehnte, den Höhepunkt unseres Wohlstands überschritten haben. Das ist, glaube ich, auch eine relativ leichte Prognose. Und die Menschheitsaufgaben, die wir zuletzt im Zentrum unserer Aufmerksamkeit hatten, Stopp des Klimawandels, Begrenzung der Verringerung der Artenvielfalt, Kampf gegen den Hunger in der Welt, vor allen Dingen in der südlichen Hemisphäre, Entschleunigung der Migrationsbewegungen, die werden auf der politischen Agenda weit nach hinten rücken. Sie werden nicht verschwinden. Aber sie werden in anderer Weise prozediert werden, als wir uns das vorgestellt hatten, als wir, es klingt schon so, als sei es so lange her, aber eigentlich ist es ja nur etwas mehr als ein halbes Jahr, als wir geglaubt haben, aus dem rhetorischen Wir der Menschheit könne doch so etwas wie ein handlungsfähiges Subjekt werden. Das, denke ich, ist der tiefste Schnitt. Diese Vorstellung werden wir für lange Zeit verabschieden müssen. Und damit kommen wir zum Schluss. komme ich dann zu dem ersten Kapitel, ein postimperialer Raum. Wer bei diesem Krieg nur auf die Ukraine schaut, der sieht zu wenig. Denn eigentlich gehört zu dem Gebiet, das im weiteren Sinn kritisch ist, der Kaukasus hinzu, also dieser Raum hier nach Norden, Georgien, Armenien, Aserbaidschan und vieles andere mehr. Aber wenn wir genau überlegen, auch die gegenüberliegende Küste des Schwarzen Meeres, die Türkei, die seit geraumer Zeit das, was man eine neo-osmanische Politik der AKP nennt, könnte auch sagen, eine neo-imperiale Politik von Erdogan, wo in ähnlicher Weise imperiale Phantomschmerzen aufgetaucht sind, wie das bei Putin der Fall ist. Also die Erinnerung an einstige Macht und Größe, an den Glanz, und das hat doch auch dazu gehört, nicht? Und Erdogans Agieren sozusagen an der Südgrenze der Türkei, da nach Syrien hinein, aber auch seine ständigen Rempeleien im Bereich des Ägäischen Meeres gegen die Griechen erinnern daran, dass es nicht von ungefähr kommt, dass Erdogan und Putin sich in mancher Hinsicht ganz gut verstehen, nämlich im Hinblick auf die Frage, wie können wir gewissermaßen den Status quo verändern und ein bisschen mehr wieder an die Verhältnisse herankommen, von denen wir glauben, dass sie eigentlich für uns geeignete Verhältnisse sind. Aber man kann sagen, natürlich auch Teile des Balkan sind ein Problem, denn hier haben wir die dritte revisionistische Macht dieses Raums und das ist Serbien als der Verlierer der jugoslawischen Zerfallskriege, die ja auch in dieser Zeit sowohl was das Kosovo anbetrifft als auch was Bosnien anbetrifft, also die sogenannte Republika Srpska, versucht haben, gewisse Änderungen der Verhältnisse herbeizuführen. Und wenn die Dinge schlecht laufen, dann kann man nicht ausschließen, dass gewissermaßen diese gesamte Konfliktregion zusammenwächst zu einem großen Krisenherd, bei dem der eine beobachtet, was der andere macht und versucht, in dessen Windschatten nun eigene Interessen durchzusetzen. Deswegen war meine Befürchtung auch die ganze Zeit nicht so sehr, dass Xi Jinping das Momentum des Ukraine-Kriegs in der Frage Taiwan nutzt, sondern eher die Vorstellung, ja, die Türkei macht eine sehr selbstständige Politik einer Mittelmacht, die sich nur noch am Rande als die Nordostflanke der NATO begreift und in gewisser Hinsicht die NATO-Mitgliedschaft als den atomaren Schutzschirm gegenüber Russland in Anspruch nimmt, aber unten drunter eine Politik der eigenen unabhängigen Interessen betreibt. Und Serbien ist ein ernster Punkt. Denn hier wird man sich entscheiden müssen in Brüssel, ob man die Aufnahmegespräche weiterführt, aus guten geopolitischen Gründen, um zu verhindern, dass, sagen wir mal, Russland hier tatsächlich ein wirkliches Bein drin hat. Was naheliegend ist aufgrund einer Fülle von historischen Verbindungen, nicht, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, die unter dem Rubrum Panslawismus mal gelaufen sind oder Russland als die Schutzmacht Serbiens auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Frage, ob man einen solchen Akteur tatsächlich innerhalb der Europäischen Union verkraften kann, der dann eigentlich Handlungsfähigkeit blockiert und der auch mit der Vorstellung einer Wertegemeinschaft Europäische Union nur schwer zusammenpasst. Nicht? Und so haben wir, kann man sagen, eigentlich einen Raum, der tendenziell von Georgien, womit ja eigentlich Putins Feldzug 2008 begonnen hat, nicht? Sie erinnern sich, Südossetien und Abchasien, reicht bis tendenziell Ungarn und Kroatien. Einen Raum der Instabilität, bei dem man mancher Hinsicht sagen kann, naja, Die Amerikaner hatten sich eigentlich aus der europäischen Sicherheitspolitik nach den jugoslawischen Zerfallskriegen und Dayton zurückgezogen und waren andersweitig beschäftigt. Ob das gut oder dumm war, das ist eine andere Frage, also sozusagen Transformation der islamischen Welt und dann China, und sind jetzt wieder zurückgekehrt in die europäische Sicherheitspolitik, aber sie werden das nur für kurze Zeit tun oder getan haben. Und dann wird das Problem dieses Raumes wieder ein genuin europäisches Problem sein. Wenn man sich mit der Geschichte vor allen Dingen des Ersten Weltkriegs, aber auch des Zweiten Weltkriegs ein bisschen beschäftigt hat, dann hat man eine Vorstellung, dass das eigentlich der Brandherd der europäischen Politik ist. Genau dieser Raum. Wenn wir uns den ein bisschen genauer anschauen, dann kann man sagen, es ist ein Raum, dessen Instabilität bis in den Ersten Weltkrieg zurückreicht oder auch darüber hinaus, jedenfalls bis in die Zeit, als er von drei Großreichen beherrscht wurde. Der Donaumonarchie, die bis zum heutigen Lviv, damals Lemberg, gereicht hat, dem Reich der russischen Zaren und dem Osmanischen Reich. Das waren drei Reiche, die gewissermaßen erschöpfend, dazwischen gab es natürlich noch kleine Akteure, Griechenland und so weiter, die multinational, multikonfessionell und multilingual organisiert waren. Die hatten auf diese Weise in sich eine Reihe von Nationalitätenkonflikten, aber sie haben ein Problem nicht gehabt, nämlich die Grenzziehung zwischen nationalen und staatlichen Zugehörigkeiten. Diese Grenzziehung hat dazu geführt, dass in der Zwischenkriegszeit, also der Phase der Pariser Friedensordnung nach 1919, die diversen Verträge, nicht Versailles spielt da keine Rolle, aber Trianon und Saint-Germain und so weiter, dass in dieser Zeit das ein Raum ständiger Kriege gewesen ist. Ein Krieg zwischen Polen und Sowjetrussland, der sich wesentlich um die westliche Ukraine gedreht hat. Ein Krieg zwischen Ungarn und Rumänien, um die Frage, welche Räume zu Ungarn gehören und welche zu Rumänien. Den haben die Ungarn verloren. Im Ergebnis, dass 40% aller im weiteren Sinn ethnisch-sprachlichen Ungarn nicht in Ungarn leben. Das ist bis heute so. Nicht? Das ist ein Problem. Und vor allen Dingen ein Krieg zwischen der Türkei und Griechenland 1922-23 mit der Katastrophe von Smyrna und anschließend sozusagen dem Modell der ethnischen Umsiedlung. 1,2, 3, 4 Millionen Griechen, die aus der Türkei, vor allem im Schwarzen Meer und aus dem Westanatolien umgesiedelt worden sind, nach Griechenland, und 300.000 sogenannte Thraker, die in die Türkei umgesiedelt worden sind. Gewissermaßen ein Sündenfall in der Frage von ethnischer Bereinigung, der im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts eine sehr ungute Rolle gespielt hat. Also, wir haben es mit einem Raum zu tun, der vielleicht nicht besonders präsent für unsere historische Erinnerung, aber wenn man nachgräbt, dann doch eine sehr konfliktträchtige Rolle im 20. Jahrhundert gespielt hat und jetzt wieder spielt. Denn wenn wir uns den Raum des Schwarzen Meeres angucken, dann wollen wir nicht vergessen, dass in diesem Raum die jugoslawischen Zerfallskriege stattgefunden haben. Und das erinnert uns daran, dass diese multinationalen Gebilde versucht wurden, im Falle Jugoslawien, also Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen hieß das zunächst mal, und dann 1922 lässt Lenin Sowjetrussland, wie es bis dahin heißt, umbenennen in Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Gewissermaßen diese multifaktorielle Zusammensetzung der alten Großreiche kontinuieren wollen. Jugoslawien hat man ja auch bis zum Schluss als Klein Habsburg bezeichnet, nicht? Eine Erinnerung an die Donaumonarchie und Lenin zur Sowjetunion war ein Versuch, gewissermaßen in einer, naja, nicht wirklich föderalen Ordnung, weil es ja da noch die KPDSU als zentrale Klammer gab, aber doch so ein bisschen in diese Richtung an das Zarenreich anzudocken. Diesem Raum ist es nie eigentlich zu einer nationalen Geschlossenheit, also einer Konkurrenz von nationaler Zugehörigkeit und staatlichen Grenzen gekommen. Und das ist mit einer der Gründe für die hohe Konfliktintensität dieses Raumes, die uns ja in den 90er Jahren, also als Jugoslawien auseinandergeflogen ist und alle möglichen Grenzen neu zu ziehen waren, relativ intensiv beschäftigt hat. Wenn man sich das vor Augen führt, nicht, dann ist ja auch klar, dass eine der Herausforderungen der Politik darin besteht, dafür zu sorgen, dass der Krieg, der zurzeit eigentlich auf diesen Raum da oben im Norden beschränkt ist, nicht übergreift auf die Kaukasusregion oder in anderer Weise auf die Türkei oder aber von Serbien ins Spiel gebracht wird. Nicht? Das ist sozusagen die erste politische Kunst jenseits der Sorge, wo, was weiß ich, wenn da also dann Lavrov, Medvedev und wer auch immer permanent mit einer nuklearen Eskalation gedroht haben. Also es ist eine Drohung, die klar Einschüchterungscharakter hat. Aber eine realistische Gefahr war, dass dieser Krieg sich ausweitet. Sei es, dass das von Moskau gezündelt wird, sei es, dass einfach regionale Akteure eine gute Gelegenheit sehen, gewissermaßen auf dem Sozius des Ukraine-Krieges mitzufahren und ihre Ziele zu erreichen. Es ist aus meiner Sicht der einzige Grund oder wirklich ernstzunehmende Grund, der dafür spricht, nicht bedingungslos für die Ukraine Partei zu ergreifen, sondern auch immer wieder gewissermaßen den Gesamtraum im Auge zu behalten und sich zu fragen, wenn wir das machen, wenn wir jenes machen, in welcher Weise gehen wir ein Risiko ein, diesen Krieg nicht unbedingt zu verlängern, sondern zu verbreitern. Deswegen habe ich gedacht, ist das ganz sinnvoll, im ersten Abschnitt zunächst einmal nochmal an die geschichtliche Tiefe, an die Konflikthaftigkeit dieses Raumes zu erinnern und uns vor Augen zu führen, dass wir zu wenig sehen, wenn wir jetzt nur auf den Donbass und die Veränderung oder Nichtveränderung der Grenzen schauen, sondern dass dieser gesamte Raum für die nächsten Jahrzehnte eine Herausforderung der europäischen Politik sein wird im Hinblick auf Stabilisierung. Wie schwierig das ist, kann man ja eigentlich am Balkan ganz gut sehen. Man sagen kann, da ist es den Europäern mit ein bisschen Militär, ein bisschen Polizei, ein bisschen Administration und dem Versprechen, wenn ihr lieb seid und den Finger vom Drücker der Kalaschnikow lasst, dann dürft ihr irgendwann EU-Mitglied werden. Gelungen, den Raum einigermaßen zu pazifizieren. Einigermaßen zu pazifizieren. Es kann jederzeit, sagen wir, wieder zu Konflikten kommen. Das beschreibt in vieler Hinsicht, wie vermutlich weiter östlich eine Reihe von Konflikten, ja, oder Kriegen in Frozen Conflicts verwandelt werden können. Heißt, es kostet die Reichen in Europa relativ viel Geld in der Form von Finanztransfers in diesen Raum, denn das Projekt der Verfriedlichung heißt ja Gewaltabkauf. Wir geben euch ein bisschen Wohlstand, nicht so furchtbar viel, aber doch vertretbar. Wir geben euch ein bisschen Wohlstand dafür, dass ihr eure Feindschaften, eure Konflikte religiöser, national-ethnischer, welcher Art auch immer, nicht auslebt. Das ist ein weiteres Argument neben dem Verweis auf die teurer gewordenen Energieträger und die allgemeine Inflation, warum wir den Höhepunkt unseres Wohlstandes wohl für lange Zeit überschritten haben wir werden relativ viel Geld aufwenden müssen. Gar nicht jetzt mal, um mit Militärspräsenz zu sein, ein Punkt, auf den ich noch zu sprechen komme, sondern um finanzielle Transfers in diese Räume leisten zu können. Zweites Kapitel. Was ist eine revisionistische Macht und wie lässt sie sich befrieden? Das Problem einer jeden Friedensordnung ist, dass sie fast immer eine revisionistische Macht aufweist. Eine Macht also, die den Status quo verändern will und das gegebenenfalls auch mit kriegerischen Mitteln zu tun bereit ist. Vielleicht nur der Westfälische Friede von 1648 und der Wiener Kongress von 1815 sind Formen der Herstellung einer Friedensordnung, in der es keine revisionistischen Akteure gegeben hat oder die durch die Friedensstiftung hervorgebracht worden sind. Sehr wohl kann man sagen, der Frankfurter Friede, das ist 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg, bringt eine revisionistische Macht hervor, nämlich Frankreich, das darüber nachdenkt, wie es Elsass-Lothringen, aber in jedem Fall Lothringen, wieder zurückbekommen kann. Und die Pariser Friedensordnung, zusammengesetzt aus dieser Reihe der Vorortverträge, Versailles, Saint-Germain, Trianon, Sèvres, bringt eine ganze Reihe von revisionistischen Mächten hervor, aber natürlich vor allen Dingen als oberrevisionistische Macht die Deutschen, die darüber nachdenken, wie sie das, was im Ergebnis von Versailles abhanden gekommen ist, wiederbekommen können. Man könnte sagen, nach 1945 wäre Deutschland eigentlich so etwas wie eine potenziell revisionistische Macht gewesen, aber es ist nicht geworden aufgrund der Teilung Deutschlands und die bipolare Weltordnung, die das verhindert hat, dass sozusagen die fortgesetzt über Westpreußen, Ostpreußen, Oberschlesien, Niederschlesien, Pommern und was es da so alles gibt, nachdenken konnten. Haben zwar nachgedacht, aber es war bedeutungslos. Sozusagen die Verwandlung gewissermaßen von politischen Vorstellungen in politische Folklore. Haben die Bayern einen bedeutenden Beitrag dazu geleistet. Aber revisionistische Mächte können nicht nur im Gefolge von Kriegen entstehen, sondern auch durch friedliche Entwicklung. Nach 1991 war Russland ein latent revisionistischer Akteur. Geschrumpft wie seit dem 17., 18. Jahrhundert nicht mehr. Also in gewisser Hinsicht in einer ähnlichen Lage wie Bundesrepublik, aber gewissermaßen mit der frei flottierenden Vorstellung, wir wollen das nicht vergessen und wir werden darauf zurückkommen. Nicht? Und sozusagen die Überschrift über diesem historischen Ressentiment oder der Bewirtschaftung dieses Ressentiments durch historische Narrative, Putin hat ja da einiges geleistet, war Putins Satz, dass der Zerfall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen sei. Damit ist Russland aus einem latent revisionistischen Akteur in einen akut revisionistischen Akteur verwandelt worden. Der Georgienkrieg von 2008, die zunehmende Distanzierung der Ukraine in Richtung Westen, Maidan und so weiter, dann 2014, Krim, Separatistengebiete im Donbass. Die Frage an den Westen, wie damit umzugehen sei. Drei Optionen. Erstens, man kann eine revisionistische Macht befrieden durch Wohlstandstransfer. Könnte sagen, man transferiert Wohlstand, damit die historische Erinnerung an einstigen Glanz und Größe zunehmend verlieren. Das ist jetzt nicht nur sozusagen so eine Konstruktion aus dem Kopf eines Hochschullehrers, sondern in gewisser Hinsicht kann man ja die Geschichte der Bundesrepublik so beschreiben. Nicht sagen, zunehmend ist uns, also ich bin Jahrgang 51, ich sage jetzt einfach mal uns, der Genuss des Wohlstands der Gegenwart wichtiger geworden als das ewige Suhlen in Erinnerungen an eine Vergangenheit, wo alles Mögliche noch dazugehört hat und so weiter. Insofern ist das schon ein tragfähiges Konzept. Also die Relativierung der Vergangenheit und irgendwann ist die nur noch so etwas wie eine Notiz aus dem Geschichtsbuch und vielleicht so bedeutsam wie Karl der Große oder Karl der Fünfte oder Ludwig der Bayer oder so. Ja, kommt ja gerade da an der Ockhamstraße vorbeigekommen. Da erinnert man sich an diese Leute. Wie macht man das? Nicht? War klar eigentlich, wenn dieser Zwischenraum zwischen der deutschen Ostgrenze und der russischen Westgrenze oder der belarussischen Westgrenze einer war, der zwischen 1919 und 1939 ungeheuer viele Kriege hervorgebracht hat. Wir wollen nicht vergessen, Polen hat 4 Kriege gegen Sowjetrussland geführt, auch gegen Litauen. Wenn das so ist, wie pazifiziert man das oder sorgt dafür, dass bei denen nicht die Vorstellung an ein polnisch-litauisches Großreich, das von der Ostsee zum Schwarzen Meer reicht, aufkommt. Und von daher war klar, Osterweiterung der EU ist das Mittel. Also gewissermaßen das Pazifizierungsmodell, das ich eben ein bisschen am Fall Deutschlands beschrieben habe, das aber natürlich von der Montanunion über die EWG bis zur EU sozusagen der Passepartout der Verfriedlichung dieses unfriedlichen Kontinents gewesen ist, das weiten wir aus auf Osteuropa und sorgen dafür, dass die mehr mit der Mehrung ihres Wohlergehens beschäftigt sind, als mit der Erinnerung an ihre einstige Größe. Und jedenfalls, was diesen Raum anbetrifft, ist das ja auch gelungen. Also lag es nahe in anderer Form, weil Russland natürlich viel zu groß gewesen wäre, in die EU aufgenommen zu werden. Nicht? Dann wäre das ja gar nicht mehr die Europäische Union, sondern die Eurasische Union oder so irgendwas gewesen. Und wäre auch die Frage gewesen, wenn man das schon so macht, warum nimmt man dann nicht die Stan-Staaten, also Tadschikistan, Kasachstan, was auch immer, mit auf. Also in anderer Weise ebenfalls in den Wohlstandstransfer einzubeziehen. Und die Lösung war in gewisser Hinsicht zu sagen, wir verflechten unsere Wirtschaftskreisläufe durchaus im Anschluss an Politiken, die in der alten Bundesrepublik Mannesmann-Röhrengeschäft und so etwas schon es gegeben hat, indem ihr uns das liefert, was wir brauchen, nämlich Rohstoffe und Energieträger, und von uns bekommt ihr Technologie, die ihr offenbar nicht hinbekommt. Nicht? Sozusagen eine eigentlich Win-Win-Situation in ökonomischer Hinsicht. Wenn Sie mit Leuten aus der Wirtschaft sprechen, dann bekommen Sie das mit entsprechender Werf vorgeführt. Aber auch ein politisches Modell, nämlich die Vorstellung, naja, dann denken die nicht mehr an dies und das und jenes, sondern sind auch damit beschäftigt, ihr Leben als gutes Leben im materiellen Sinne zu führen. Dabei war eine Unterstellung mit dabei, nämlich die Vorstellung, dass wenn man Wirtschaftsverflechtung sehr weit treibt, man dann auch mit der Drohung der Entflechtung einen starken politischen Hebel hat. Und dass, wenn beide Seiten gut davon profitieren, auch die potenziell revisionistische Seite darüber nachdenkt, die Finger davon zu lassen, ihre revisionistischen Ziele gewaltsam durchzusetzen. Weil sonst droht ja Sanktions- Regime. Das Problem dieses Kalküls war freilich, dass es voraussetzt, dass die auf der anderen Seite ebenfalls, dass sie ja einmal einen Ministerpräsidenten hatten, der gern Latein gesprochen hat, traue ich mich das hier auch so zu sagen, ebenfalls homines economici sind, nicht? Die also sozusagen in ökonomischen Kategorien denken. Nämlich sagen, wenn wir für einen Teil der Ukraine erobern, kostet uns das sehr viel mehr, als wenn wir das lassen und weiterhin auf einen funktionierenden Wirtschaftsaustausch setzen und darüber so viel Geld einnehmen, dass ich, Putin, mein Militärapparat, meine Veteranen und anderes und die Staatsbediensteten und die Rentner auch noch davon bezahlen kann. Dummerweise ist aber offenbar Putin ein solcher nicht gewesen, ein solcher Homo economicus, ja, sondern die Ressentiments, also gewissermaßen die Durchbrechung der ökonomischen Kalküle durch historische Erinnerungen, waren bei ihm stärker. Wir können uns vorstellen, als Macron und Scholz und die Baerbock und wer auch immer waren und da an diesem eigentümlichen Tisch da so 6 Meter von ihm entfernt waren und mehrere Stunden auf ihn eingeredet haben, dann haben sie alle diese ökonomischen Interessenargumente nochmal auf den Tisch gebracht. Aber offenbar sind sie an ihm abgeprallt. Frau Merkel, mit der ich mich neulich mal des Längeren über diese Frage unterhalten habe, hat gemeint, ja, das ist auch eine Folge der Pandemie. Der Putin hat sich völlig abgeschottet gehabt und er ist in dieser Zeit ein anderer Mensch geworden. Mag sein. Ich ich denke nicht so sehr in personalistischen Kategorien, sondern eher in Modellen. Mag sein, dass das eine Rolle gespielt hat, wie auch immer. Es war ein Fehlkalkül. Und der andere Punkt war natürlich, die Erwartung, dass, wenn schon die politische Führung diese rationalen Wohlstandsmehrungsüberlegungen nicht hat, dass dann die Bevölkerung das tut. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass beim Wohlstandstransfer der Wohlstand auch bei den Leuten ankommt und nicht bei den Oligarchen hängen bleibt, die das Geld nehmen und dann britische Fußballvereine finanzieren oder sich Yachten kaufen oder hier im Voralpenland, Villen oder was so. Ne? Ich meine, das ist natürlich für die Europäer auch ein Geschäft gewesen, weil die Yachten sind ja hier gebaut worden und der Maximilianstraße haben die auch so ihr Geld ausgegeben oder meine Frau eine Professorin in Dresden hat, habe ich das in Dresden häufig beobachtet, wie die Pilger nach Dresden, nicht? Aus bestimmten Gründen, wegen diesem Geheimdienstoffizier, der jetzt ihr Präsident war, in Dresden auch relativ viel Geld ausgegeben haben. Also haben wir wie davon profitiert, aber sozusagen nicht die russische Bevölkerung. Kurzum, das Kalkül ist nicht aufgegangen. Zweite Möglichkeit ist Appeasement. Entgegenkommen, ausgleichende Kompromissbildung, Saturierung der revisionistischen Macht. Appeasement hat seit 1938, also seit München, einen schlechten Ruf, weil Hitler nicht saturiert wurde, sondern seinen Hunger nur noch vergrößert hat. Die Vorstellung, Briten und Franzosen hätten Hitler 1938 stoppen können, ist gewissermaßen immer ein Vorwurf, Appeasement ist ganz großer Mist. Aber man kann sagen, Appeasement ist nicht aus der Übung gekommen. Also der Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten ist eigentlich auf der Grundlage einer solchen Appeasement-Kompromissbildung. Nämlich, wir geben euch den Sinai und ihr schließt einen Friedensvertrag ab. Und die Oslo-Verhandlungen mit den Palästinensern sind nach demselben Modell geführt worden, nur dass es da halt das Prinzip Land gegen Frieden nicht funktioniert hat aus vielerlei Gründen, unter anderem sozusagen ist da wieder die historische Erinnerung dazwischen gekommen. Aber wenn man über München nachdenkt, muss man auch sagen, vor allen Dingen haben die Briten Zeit gewonnen, um sich auf den Krieg vorzubereiten. Und hätten sie die Zeit nicht gewonnen gehabt und ihre Spitfire-Produktion nicht hochgefahren, dann hätten sie die Luftschlacht über England verloren. So dass man sagen kann, Appeasement hat viele Seiten, aber sie kann auch eine Form des Zeitkaufs sein, um dann auf einen Krieg vorbereitet zu sein. Wenn wir jetzt mal ganz kühn annehmen, das Minsker Abkommen, also die Verhandlungen im Normandie-Format, waren eine Form von Appeasement. Vielleicht nicht im Sinne einer vollen, völkerrechtlich ins Gespräch gebrachten Anerkennung des Besitzes der Krim, der nach Russland übergegangen ist, aber sozusagen in einer Quasi-Art der Akzeptanz dessen, aber dafür sozusagen Stillstellung der Separatistengebiete. Wenn wir das mal annehmen, dann hat auch das auf Dauer nicht funktioniert. Sei es, weil die ukrainische Seite es nicht hinnehmen wollte, sei es, weil es den Russen zu wenig war. Das lassen wir mal hintangestellt. Aber das Zeitgewinnen hat sehr wohl eine Rolle gespielt. Denn ohne die Umorganisation der ukrainischen Streitkräfte und ihre Aufrüstung durch die USA, die ja stattgefunden hat, wäre die ukrainische Armee nach dem 24. Februar nicht in der Lage gewesen, in dieser Weise zu kämpfen und sozusagen die erste Schlacht um die Ukraine zu gewinnen, nämlich die um Kiew. Also sozusagen, Appeasement ist eine janusköpfige Figur. Und welches Gesicht sie zeigt, hängt davon ab, von welcher Seite man sie betrachtet. Zeit gewonnen nach 2014, um die Ukraine in einen Zustand zu versetzen, der verhindert, dass die Blitzkriegsoperation, die Putin ja vorgesehen hat, nicht funktioniert. Oder verhindert, dass sie funktioniert. Entschuldigung. Drittes Modell. Deterrence, also Abschreckung. Erhöhung des Preises für den Revisionisten durch den Aufbau einer eigenen militärischen Macht. Klassisches Konzept. Nicht? Nicht Wohlstandstransfer, nicht Entgegenkommen, sondern Abschreckung im Sinne von Erhöhung des Preises. Wenn du glaubst, du könntest diese Ziele erreichen, dann musst du bereit sein, dafür einen Preis zu zahlen, der höher ist als das, was du bei Erreichen der Ziele gewinnen kannst. Und er stellt natürlich wieder, dass es ein rationaler Akteur ist und dass er das abschätzen kann einigermaßen. Aber naja, das ist sozusagen die Überlegung. Man bezweifelt dabei, dass die Überzeugungskraft wirtschaftlicher Sanktionen groß genug ist, um den potenziell revisionistischen Akteur vom Einsatz militärischer Gewalt abzuhalten, indem man eigene militärische Fähigkeiten aufbaut und den Preis für die Revision erhöht. Aber auch das hat seine Probleme, nicht? Auf den ersten Blick scheint das ja sozusagen einfache Lösung, Modell des römischen Schriftstellers Vegetius. Wir wissen ja, denken immer an ihren Ministerpräsidenten, si pacem vis parabellum, nicht? Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, bereite den Krieg vor, nicht? Sozusagen Deterrence ist Flavius Vegetius. Das Problem dabei ist freilich, dass dann die Status Quo-Mächte erhebliche Kosten haben. Denn die müssen ja Militär aufbauen. Das kostet ja Geld. Man kann sagen, das was, ich weiß gar nicht, ob der Kohl diesen Begriff erfunden hat, aber er hat gern gebraucht, Friedensdividende. Die gibt's da nicht mehr. Ja. Sondern dann fließt gewissermaßen alles, was man sonst hätte, von Freunden umzingelt, wieder in militärische Vorbereitung hinein. Deswegen gilt gerade für Demokratien, dass sie keine große Neigung haben, sich auf dieses Modell einzulassen, solange nicht der potenzielle Revisionist massiv hervorgetreten ist. Heute kann man natürlich sagen, ja Gott, warum haben wir nicht schon vor 7, 8, 9 Jahren das 2%-Kriterium, also 2% vom Bruttoinlandsprodukt für Rüstungsausgaben ausgegeben und derlei mehr. Aber damals war das doch eigentlich naheliegend. Warum soll man das denn ausgeben, wo man eigentlich Landes- und Bündnisverteidigung, also sprich schwere Infanterie, also Panzergrenadiereinheiten und Panzereinheiten gar nicht wirklich braucht. Ja, wozu? Gab niemanden. Out-of-Area-Einsatz, ja klar, aber das ist leichte Infanterie. Und in dem Sinne ist es ja nicht nur eine deutsche Geschichte, dass die immer weniger Geld ausgegeben haben fürs Militär, sondern das können Sie auch bei den USA beobachten, das können Sie auch bei den Briten beobachten, bei den Franzosen und derlei mehr. Also gewissermaßen, wenn man nicht die akute Drohung vor Augen hat, dass man dann sagt, naja, dann sparen wir uns das. Gibt aber noch ein anderes Problem dabei. Nämlich, nennt das Sicherheitsdilemma. Wir investieren etwas, um bei der anderen Seite den Preis für militärische Operationen zu erhöhen, aber die andere Seite begreift das natürlich nicht als eine defensive Handlung, sondern als eine offensive Handlung. Fühlt sich bedroht und rüstet ihrerseits auf, nicht? Und dann muss man selber noch weiter aufrüsten und so gerät man in das hinein, was man diese Rüstungsspiralen nennt. Die kann man begrenzen, indem man Rüstungsbegrenzungsverhandlungen führt und die auch zum Abschluss bringt. Aber das hat eine heikle Voraussetzung, die nicht selbstverständlich ist, nämlich Vertrauen in die Gegenseite, dass die das einhält, nicht? Und wenn tatsächlich ein anderer Akteur da ist, dem man misstraut, Putin, wer kann dem im Augenblick vertrauen, nach den Erklärungen, die er vor dem 24.02. abgegeben hat, dann kann man eigentlich auch keine Rüstungsbegrenzungsverhandlungen führen. Und das ist eigentlich ein Dilemma, weswegen Deterrence keine besonders beliebte und geschickte Lösung ist. Sie sehen, alle drei Varianten, die ich durchgespielt habe, haben ihre Tücken und ihre Probleme. Und von daher kann man in der Retrospektive, denke ich, auch relativ gut erklären, warum nicht nur die deutsche Politik, aber die deutsche Politik vor allem in Europa darauf gesetzt hat, die Russen bei Vernunft zu halten durch Wohlstandstransfer, also durch ökonomische Verflechtung. Um das auch nach 2008, also Georgienkrieg, und nach 2014, also Krim, Donbass, weitergetan hat, manchmal spricht man dann gerne von Pfadabhängigkeit, nicht? Man hat sich nun einmal auf diesen Pfad begeben und es ist dann auch nicht überzeugend zu sagen, naja gut, dann bauen wir aber noch gleichzeitig für den Fall B und den Fall C etwas Zusätzliches auf. Wohlstandstransfer und Appeasement lassen sich miteinander kombinieren, aber Wohlstandstransfer und Abschreckung eigentlich nicht. Und dann muss man sich für das eine entscheiden. Und dann haben sich eben die diversen Kabinette, von mir aus mit Steinmeier als dem ursprünglichen Architekt dessen, für Wohlstandstransfer entschieden. Also komme ich zu meinem letzten Abschnitt, eine Weltordnung der fünf großen Mächte. Was ich versucht habe zu zeigen ist, das Vertrauen in wirtschaftliche Macht und ihre Effekte ist zurückgegangen. Hat beobachtet, es gibt ein Timelag. Nicht? Wirtschaftliche Macht braucht relativ lange Sanktionen, um wirksam werden zu können. Militärische Macht, die mit kinetischer Energie daherkommt, wirkt in Sekunden zwischen Abschuss und Auftreffen. Nicht? Und sozusagen im politischen Kalkül revisionistischer Akteure, die vielleicht auch eine hohe Risikobereitschaft haben, spielt natürlich eine Rolle, bis die wirtschaftliche Macht greift, dann habe ich vollendete Tatsachen geschaffen. Also das, was man fait accompli nennt. Und dann werden die das schon akzeptieren nach einiger Zeit. Nicht? So, das ist also unter diesen Umständen eines Ungleichgewichts zwischen wirtschaftlicher Macht, die die Europäer gesetzt haben, und militärischer Macht. Was sollen die Russen auch tun? Was anderes haben sie ja nicht im Ernstfall in ihrem Portfolio. Eine zeitliche Lücke gibt. Und die haben wir jetzt beobachtet und die haben wir erfahren. Und das wird zur Folge haben, dass das Vertrauen in die Steuerungsfähigkeit wirtschaftlicher Macht dramatisch erodiert ist. Wer wird sich noch mal abhängig machen von solchen Leuten? Das hat globale Folgen. eingeschlossen den Umstand, dass offenbar Verträge, also Budapester Memorandum von 2004, keine wirklich verlässliche Garantie der Unverletzlichkeit von Grenzen sind. Nicht? Das haben ja damals die Amerikaner, die Briten, die Russen und die Ukrainer unterschrieben. Dafür, dass die Ukraine ihre Atomwaffen, die ihnen aus der alten UdSSR zugefallen waren, abgegeben haben. Ja, da kann man dann schon so überlegen, ist das nicht ein Fingerzeig an alle, die darüber nachdenken, auf wen sie sich verlassen können, dass sie sagen, ach, dann verlasse ich mich aber lieber auf meine eigenen Atomwaffen, nicht? Vielleicht eine Überlegung, die in Taipeh häufig durch die Köpfe geht. Das Geld dafür hätten die, das technologische Know-how auch. Und sie werden sicherlich den Eintritt in eine Nuklearrüstung nicht an die große Glocke hängen, weil sie dann gewissermaßen ein Zeitfenster aufmachen, innerhalb dessen die Chinesen agieren würden. Sondern sie werden vermutlich ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen, ha, wir sind eine Atommacht. Wir haben Atomsprengköpfe, wir haben Trägersysteme und wer uns angreift, muss dafür einen schrecklich hohen Preis bezahlen. Und wir müssen uns gar nicht auf die irgendwann auch sterbliche Nancy Pelosi verlassen. Das sind keine erfreulichen Aussichten, nicht? Also sozusagen diese Umschichtung des Vertrauens wieder in sehr viel mehr militärische Macht. Aber das wird so sein. Globale Wirtschaftsverflechtung, hier wird man misstrauen. Die UNO als weltpolitischer Kompromissfinder und Ausgleicher, ja, aber keine überzeugende Rolle, haben wir ja jetzt gesehen. Auch die Erwartung in eine starke Rolle von Schiedsgerichten und Rechtsregeln, Frau Baerbocks Lieblingsbrit bis vor kurzem, wird, wenn der Hüter fehlt, der das durchsetzt, auch nicht überzeugend sein. Wenn ich das jetzt so negativ beschreibe, war das eigentlich das Modell, das vor allem in Deutschland verfolgt worden ist, das uns fasziniert hat. Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Sehr vernünftig, sind ja alles unproduktive Ausgaben. Gleichzeitig auch Abbau von Atomwaffen. Wenn Sie die Politik, Außenpolitik aller Regierungen, immer wieder das Ziel, Abbau von Atomwaffen. Konzentration auf die Menschheitsaufgaben. Das alles ist vorbei und das ist eine bittere Enttäuschung. Da werden wir, glaube ich, noch lange dran kauen müssen, um das zu realisieren, was da eigentlich passiert ist und was wohl irreversibel ist. Im Hinblick auf die Weltordnung freilich war der Rückzug aus Afghanistan ebenso bedeutsam. Das Eingeständnis, dass die Transformation der islamischen Welt nicht möglich ist, jedenfalls nicht in der uns erlaubten Zeit mit den verfügbaren Mitteln. Da ist Kabul nur der Schlusspunkt des Scheiterns im Irak, aber auch des Scheiterns des arabischen Frühlings. Also Afghanistan ist das Aufgeben eines Projekts, in das man 2 Jahrzehnte lang investiert hat. Verbunden mit dem Desinteresse bis Widerstand der eigenen Bevölkerung gegen eine solche Politik, die ich vorhin ja schon als Investment in Common Goods, also sozusagen sich abarbeiten an Gemeingütern, bezeichnet habe. Trumps Formel, America First, ist eigentlich nichts anderes als das Ausrufezeichen hinter der amerikanischen Entscheidung, wir wollen nicht der Hüter einer Weltordnung sein, die von uns permanent Investment in Common Goods abverlangt. Nicht? Und sozusagen die Leute im Rust Belt, die vor allen Dingen Trump gewählt haben, haben gesagt, ja, warum sollen wir denn eigentlich hier investieren, da investieren, dort investieren und bei uns verfallen die Straßen und derlei mehr, America first. Kurzum, das Modell eines Hüters dieser normativen Ordnung hat nicht funktioniert, es gibt keinen Hüter. Abgesehen davon, dass die Amerikaner auch ungeschickt agiert haben, die UNO dafür wenig in Frage kam, haben sie sich aus dieser Aufgabe verabschiedet. Und diejenigen, die gemeint haben, China werde an die Stelle der USA treten, haben sich darin auch geirrt. China ist viel zu vorsichtig, zurückhaltend. Sie werden diese Rolle nicht spielen. Eine Rolle, die ungeheuer viel Geld und Kraft kostet. Sondern sie werden sich auf ihre Einflussgebiete, die sie entlang der neuen Seitenstraße organisieren, konzentrieren. Und dann ist diese Ordnung auch daran gescheitert, dass sowohl die Chinesen als auch die Russen auf dem Begriff der Souveränität beharrt haben und Souveränität gewissermaßen als Sperrschloss gegen das Geltendmachen westlicher Werte, also einer universalistischen Moral, aufgebaut haben. Nicht? Hat man was über die Uiguren gesagt, war das eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten? Hat man etwas über Dissidenz in Russland gesagt, war das eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten? Also sozusagen konservative Begrifflichkeit, Souveränität als Abwehr gegen den Aufbau dieser Weltordnung. Was werden wir also bekommen? Ich würde sagen, USA und China in der ersten Reihe, in der zweiten Reihe Russland von seiner Geografie her und den Atomwaffen her und die EU allerdings konditioniert, wenn die Europäer es schaffen, sich aus einem Regelbewirtschafter in einen handlungsfähigen Akteur zu verwandeln und schließlich als fünfte Macht noch Indien. Aber dahinter gibt es, Parag Khanna hat das mal die zweite Welt genannt, eine zweite Reihe. Die sind wichtig. Denn wer in dem Spiel der Fünfe die Nase vorn hat, hängt auch davon ab, wer in der zweiten Reihe, sprich Afrika, Lateinamerika, Teile Asiens, Verbündete hat. Das scheint der Scholz begriffen zu haben, weswegen er nach Elmau kürzlich Leute aus diesen Teilen der Welt eingeladen hat, sozusagen teilzuhaben an der Luft der Sieben. Gewissermaßen der erste Schritt in das Ringen um die Frage, wer geht hier mit wem? Und dabei könnte man sagen, naja, da gibt es auf der einen Seite den liberaldemokratischen Block, das wären dann die USA und die Europäer, wobei man natürlich nie so genau weiß, wie sich das weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite den autoritären, den autoritär-technokratischen China, den autoritär-autokratischen Russland und Indien als klassisches Zünglein an der Waage. Können wir zurzeit schon beobachten. Ja? Einerseits die wunderbare Erzählung, ja, wir sind die bevölkerungsmäßig größte Demokratie der Welt. Nicht? Andererseits ein ziemlich rabiater Hindu-Nationalismus inzwischen. Und, sozusagen, lockere Geschäfte mit Russland. Die Menschheitsaufgaben, sozusagen das Resümee, werden in den Hintergrund geraten. Sie werden zur Verhandlungs- und Kompromissmasse der großen Fünf sein. Der Einfluss, den Nichtregierungsorganisationen in den letzten zwei Jahrzehnten hatten, der sehr groß war, der wird zurückgehen. Viel wird vom Verhältnis der Fünfe zueinander abhängen, ob sie einander vertrauen oder nicht. Und dabei ist der heikle Akteur vorerst Russland. China hat das Momentum des Ukraine-Kriegs zur Rückeroberung Taiwans nicht genutzt. Daraus kann man Schlussfolgerungen ziehen, verbunden auch mit dem Agieren der Chinesen in der Frage der Pandemiebekämpfung. Sie neigen zu einer sehr vorsichtigen und zurückhaltenden Politik. Sie sind keine Abenteurer, um einen Begriff, den die chinesische Diplomatie gerne verwendet, aufzunehmen. Und bei den USA ist natürlich offen, ob es eine Rückkehr von Trump oder einem Trump-ähnlichen an die Macht gibt. Und auch bei den Europäern weiß man ja nicht so genau. Da zeigt sich aber nochmal eine Gewichtsverschiebung in Europa. Nicht? Wahrscheinlich wird die EU eine Ministerpräsidentschaft von Frau Meloni in Italien überleben. Vielleicht wird sogar sie es überleben, wenn die Blonde in Paris Präsidentin wird. Aber eine AfD-geführte Bundesregierung in Berlin wird die EU nicht überleben. Das zeigt sozusagen, wie sich auch hier Bedeutsamkeiten verändern. Und natürlich werden wir, um auf die Eingangsüberlegungen zurückzukommen als Europäer, vor allen Dingen diesen Raum vom Schwarzen Meer bis in den Westbalkan im Auge behalten müssen. Das alles wird ein Balanceakt werden, der nicht ohne Kontroversen in der EU und auch in der deutschen Politik ablaufen wird. Und vermutlich werden die Europäer, wenn sie Entscheidungen treffen, sich entscheiden müssen, ob sie in dieser Frage die Werte in den Mittelpunkt stellen oder aber geopolitische Aspekte. Letzte Bemerkung dazu. Als es um die Frage ging, wie man mit den Griechen umgeht, in der Frage der Überschuldungskrise des Südens, nicht, gab es ja bei uns Leute mit Wolfgang Schäuble als Anführer, die darauf gesetzt haben, dass es besser sei, wenn Griechenland aus dem Euroraum ausscheidet. Aber dann wäre gewissermaßen die Südostflanke offen gewesen. Denn das wäre nicht beim Ausscheiden aus dem Euroraum geblieben, das wäre dann auch quasi ein de facto Ausscheiden aus der EU gewesen, mit allen Folgen. Erhöhte Präsenz der Chinesen, vermutlich auch der Russen in diesem Raum. Also war die Entscheidung, wir tragen das mit, eine geopolitische Entscheidung. So wie der Beschluss, wir ertragen den Orbán, eine geopolitische Entscheidung ist und keine Werteentscheidung. Und das wird nicht das letzte Mal sein, nicht? Wenn man einer der Akteure dieser großen Fünf ist, wird man immer wieder hin und her schwanken müssen. Das wird zu mancherlei Zerreißproben führen und vor allen Dingen zum an die Europäer adressierten Vorwurf der Doppelzüngigkeit. Dass sie von vielen Werten reden, nicht, aber in einigen Fragen dann doch ganz anders handeln. Ich fürchte, das ist der Preis, den man zu zahlen hat, wenn man bei den Fünfen dabei sein will. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.